UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rudenko. Schön, dass du dabei bist.
Ich bin unglaublich happy und dankbar, euch meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Es ist Peter Emmerinken Donatus. Er ist freier Journalist und Umweltaktivist und setzt sich dafür ein, dass Ökozide, also die weitreichende und langfristige Zerstörung von Ökosystemen, international als Verbrechen anerkannt werden. Vielleicht könnt ihr es euch erahnen, wir sprechen heute über das SDG 15, dem Leben an Land. Wir zwei kennen uns schon von einigen Klimacamps und Vorträgen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Peter, du bist ja schon ganz lange aktivistisch unterwegs. Magst du unseren HörerInnen einen kurzen Abriss über deine Anfänge in politischen Bewegungen geben und erzählen, was dich so antreibt?
Du hast mich ja gerade ganz schön vorgestellt. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin in Nigeria geboren und mittlerweile 57 Jahre alt. Mein Aktivismus fing schon ganz früh an, so mit 13. Natürlich bin ich stolz, was ich zusammen mit anderen schon erreicht habe in meinem Engagement und so weiter. Aber das ist eine Notwendigkeit. Aktivismus ist kein Beruf, sondern eine Notwendigkeit aus Sorge, Not und Leid. Und die dann praktisch einem dann treibt, um sich dafür einzusetzen, für eine gerechte, sozial-ökologisch gerechte Gesellschaft zu schaffen. Ja, und das sind das, was ich schon in früheren, als ich jung war, schon früh festgestellt haben, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt. Angefangen von meinem Internat damals, ne? Ich bin halt im Internat gewesen. Katholische Internat übrigens, ne? Ja, aber wurde ich nicht sexuell missbraucht, aber es gibt andere Art von Missbrauch, die einen dazu auch schon im frühen Jahr dazu führt, zu erkennen, dass etwas hier nicht stimmt. Und das hat dazu geführt, dass wir dann im Internat uns organisiert haben gegen Schuldirektor oder Direktion wegen schlechter Versorgung und Korruption agiert haben und später dann praktisch in dem studentischen und Gewerkschaftsarbeit eingestiegen bin, inklusive Umweltschutzarbeit auf aktivistischer Ebene. Das hat auch natürlich dazu geführt, dass wir sehr viele Aktionen in Nigeria damals gemacht haben. Und es ist ein bisschen anders als hier. Die Situation entsprechend ein bisschen praktischer, aber auch sehr viele Konsequenzen für mein spätere Leben. Zusammen mit vielen, vielen anderen wurde ich dann festgenommen in Gruppenisolationshaft. Aber mein Vater konnte zum Glück freikaufen und dann müsste ich mich schnell auf den Weg machen nach Europa, da ich sofort das Land verlassen müsste. So bin ich dann in Deutschland gekommen, in diese Umbruchszeit. Seit dann lebe ich hier und direkt nach meiner Ankunft hatte ich das Glück, Genossinnen hier in Deutschland kennenzulernen, die politische Bühne geboten. So dass es ganz schnell meine Kampagnen gegen den Militärterror, gegen die brutale Verletzung von Menschenrechten, aber insbesondere was die Zerstörung von Biodiversitäten und Umwelt im Allgemeinen im Niger-Delta, das ist die Kampagne zusammen mit die zusammengehörigen Teilen wie Kolonialismus, Rassismus, das bestimmt auch meine Arbeit im Allgemeinen.
Das ist natürlich bemerkenswert, dass du einerseits in Nigeria wegen deines Aktivismus inhaftiert, gefoltert und vertrieben wurdest und dann trotzdem oder gerade deshalb in Deutschland damit weitermachst und nicht aufhörst zu kämpfen. Ein Teil des Niger-Deltas ist das Ogoni-Land, wo Shell und andere Ölkonzerne die 1000 Quadratkilometer umfassende Fläche verseucht haben. Der Boden ist kontaminiert, das Trinkwasser vergiftet und es entstehen immer wieder neue Lecks in den Pipelines. Dagegen wolltest du vorgehen und hast Kampagnen und Klagen gegen Shell eingereicht. Was ist da der Hintergrund und wie erfolgreich wart ihr damit?
Seit der Hinrichtung des Menschenrechts- und Umweltaktivisten und Schriftsteller Ken Saro-Wiwa zusammen mit 8 weiteren Ogoni-Aktivistinnen im 1995 gab es zahlreiche Klagen gegen Shell. Es geht, fängt schon mal damals an mit Familienangehörigen der Hingerichteten. Und der eine dort in Amerika, wo der Sohn von Ken Saro-Wiwa, für den ich bis zu seinem Tod gearbeitet habe und darüber hinaus, haben dann Shell geklagt. Und damit Shell eine riesige PR-Blamage vermeiden oder entgehen können, müsste sie sofort etwas machen, indem sie eine außergerichtliche Einigung angestrebt haben. Und so wurde, glaube ich, 15 oder 16 Millionen Dollar dann an die Familie von Ken Saro-Wiwa gezahlt. Wir haben damals das als Schweigegeld kritisiert, denn es war nicht nur Ken Saro-Wiwa, der hingerichtet worden war, da war 9 insgesamt. Und was ist denn mit dem anderen 8 Aktivistinnen? Wann bekommen sie auch oder bekommen sie jemals auch eine Entschädigung und beziehungsweise Anerkennung? Was ist denn mit den Tausenden Ogonis, die massakriert worden waren in den 90er Jahren, als Shell das Militär beauftragte, die friedliche Proteste in Ogoni-Land zu unterdrücken? Was ist dann mit Menschen, die ihr Heimat dann verloren haben, wie ich, praktisch in Exil getrieben worden war und verschiedene Repressalien leiden müssen? Das heißt, dadurch, dass der Mainstream damals auf eine Person konzentriert war, nämlich Ken Saro-Wiwa, hat man überwiegende Mehrheit der Betroffenen vergessen. Und Shell hat dann gehofft, dass er dann dadurch die Geschichte beigelegt hat. Aber die Deutschen sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und da ist dazu gekommen, dass danach noch mehr Klagen kamen, großteils mit Erfolg, zum Beispiel der Urteil in Den Haag. Zum ersten Mal, das war eine Premiere, dass eine europäische multinationale Konzern zum ersten Mal verurteilt wurde in einem Zivilprozess für die Machenschaften außerhalb Europas. Und das war schon wegweisend. Ich persönlich habe ich gedacht, dass ich schneller mit meiner Vorstellung, Shell zu klagen, vorankommen kann, musste ich auch inzwischen erkennen, dass wir noch für bestimmte Instrumente kämpfen müssen, damit ich die Möglichkeit habe, Shell anzuklagen. Das ist doch meine Lebensaufgabe, Shell zu meiner Lebenszeit anzuklagen.
Lass uns mal den Bogen spannen und drüber sprechen, was SDG 15 für dich bedeutet. Also die Landökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern.
Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von staatlicher Ebene oder multilateraler Ebene. Das, was wir eigentlich versuchen, wofür wir kämpfen, für Umweltgerechtigkeit, für Nachhaltigkeit und auch für diese Transformation. Insofern ist das eigentlich im Großen und Ganzen unterstütze ich vom ganzen Herzen dieses Ansatz. Also es ist kein großer Unterschied festzustellen. Jedoch, wie das so ist bei verschiedenen Ansätzen und Protokolle und Vereinbarungen und Abkommen von den Vereinigten Nationen, fehlt oft die rechtliche Grundlage, völkerrechtliche Grundlagen, aber auch die Durchsetzbarkeit. Daher stellt sich die Frage, wie kann SDG funktionieren, wenn die Weltgemeinschaft immer noch nicht schafft, eine gemeinsame, eine völkerrechtliches, eine verbindliches ein durchsetzbares Instrument zur Wahrung, zur Sicherung einer gesunden, sauberen, nachhaltigen Entwicklung zu ermöglichen. Eine Seite wird gute Ansätze auf Papier gebracht und teilweise auch verfolgt. Aber wie soll SDG funktionieren zum Beispiel, wenn es keine ökologischen Menschenrechte gibt zum Beispiel? Ökologische Menschenrechte. Es gibt schon ein paar Instrumente, die man benutzen konnte, aber denn die Hürde sind so hoch und die Möglichkeiten für die stärkere Sache zu manipulieren, zu umgehen, ist sehr, sehr hoch auch. SDGs ohne völkerrechtlich verbindliche Instrument zu Schutz von ökologischen Menschenrechten sehe ich das in dieser Hinsicht sehr kritisch.
Was Ökozide mit Klimagerechtigkeitsfragen zu tun haben, hast du vorhin schon sehr deutlich gemacht. Wie du es am eigenen Leibe erleben musstest, sind im Niger-Delta Flucht und Migration die Folge westlicher Rohstoffpolitik. Die sogenannten MAPA, die Most Affected People and Areas, haben am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen, sind aber am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Wir leben als Weltgemeinschaft auf einer Erde. Aktuell verbraucht allein Deutschland 3. Wir haben aber nur eine. So, wie funktioniert das? Indem vor allem MAPA dazu gezwungen sind, weniger zu verbrauchen. Wir haben eine Verantwortung als WeltbürgerInnen und dieser müssen wir nachgehen.
Ich denke, das wäre vielleicht eine Aufgabe der jungen Leute, sich dafür einzusetzen, nur auf Protokolle und Abkommen zu Frieden zu geben. Denn Erfahrungen haben gezeigt, dass wir, besonders aus Afrika, dass wir so oft verarscht wurden durch solche Protokolle und Abkommen. Denn die Marktverhältnisse sprechen ganz andere Sprachen. Und insofern denke ich, eine nachhaltige Entwicklung kann nur möglich sein, wenn wir es schaffen, die Zerstörung der Nachhaltigkeit, die Zerstörung der Biodiversitäten, die Zerstörung unserer gemeinsamen Umwelt, unserer gemeinsamen Heimat unter Strafe zu stellen. Andere Möglichkeit gibt es nicht, denn dieses Freiwilligkeitsprinzip funktioniert nicht. Und wenn wir wirklich eine nachhaltige Entwicklung wollen, dann müssen wir dafür einsetzen, dass solche Verbrechen, das ist eigentlich die größte Herausforderung der Menschheit hier, ist, wie kriegen wir das hin, unsere Umwelt wiederherzustellen durch nachhaltige Bewirtschaftung oder durch Nachhaltigkeit. Aber gleichzeitig, der globale Norden zeigt so oft imperiale Machtdemonstrationen, sodass es fast unmöglich geworden ist, Länder des globalen Südens für eine gemeinsame Handeln zu gewinnen. Wir sehen gerade, was in Afrika passiert, auch mit BRICS-Staaten. Wir sehen gerade auch, dass diese Länder wendet ab von kolonialen Herren. 500 Jahre ist genug. Wir können nicht mehr atmen. Und wir haben keine Anzeichen dafür, dass der globale Norden, hauptsächlich weiße Bevölkerung, dass sie denken, dass ihr Wohlstand nur garantiert werden kann durch Ausbeutung von Mensch und Natur in Afrika und anderen rohstoffreichen Ländern des globalen Südens. Und zwar seit 500 Jahren. Und Europa und Amerika, sie wollen noch nicht mal das beenden. Das ist der Fakt. Das ist die Krise, die diese jungen Menschen auch zu meistern haben. Die Zeit ist vorbei. Wird nicht mehr so sein. Das ist eine neue Weltordnung. An diese neue Weltordnung, die macht mir auch Angst. Denn ich gehe nicht den Weg Kolonialisten. Ich gehe aber auch nicht den Weg der Russen. Ich gehe nicht den Weg der Chinesen oder der Araber. Ich gehe den Weg des Panafrikanismus. Afrika, wir brauchen Pause. Afrika braucht Pause für, damit sie sich selbstbestimmt, für selbstbestimmte Entwicklung. Nicht von diesen absoluten Minderheiten, die übrigens die ärmsten Länder der Welt sind. Europa gehört zu der ärmsten Region der Welt. Komischerweise sind diese Länder durch verschiedene Ausbeutungssystematiken bis heute die reichsten der Welt und machen sie uns abhängig von ihnen. It doesn't fit, das passt nicht zusammen. Deswegen sage ich, gerade jetzt zum Thema Klima braucht die Welt eine gemeinsame Handeln auf Augenhöhe. Wie kriegen wir diese Länder zu diesen gemeinsamen Handeln, wenn wir weiterhin ihr Wünschen, ihre Sorge, ihre Forderungen, ihre Perspektiven weiterhin nicht ernst nehmen, weiterhin nicht ausführen möchten und gleichzeitig klagen wir darüber, warum gehen sie zu den Russen oder zu Chinesen? Europa hat eine ernsthafte Konkurrenz und diese Konkurrenz kommt meiner Meinung nach von dem, was ich wahrnehmen kann von den Bewegungen in Afrika, besonders von den jungen Menschen. 65% der Menschen in Afrika sind unter 35 Jahre alt. Sie merken das, dass die Menschen es satt haben. Sie haben die Möglichkeit auch zu erfahren, wie man hier in Europa lebt, wie man im globalen Norden lebt. Aber sie wollen ein Teil davon sein. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie schaffen wir durch völkerrechtliche Instrumente diese Menschen wieder zusammenzubringen, denn wir sitzen gemeinsam im selben sinkenden Boot, egal ob wir die Opfer sind und die Verursacher. Leider sitzen wir gemeinsam im selben sinkenden Boot, auch wenn wir nicht gleichmäßig die Folge zu spüren bekommen. Ja, so. Insofern denke ich, wir müssen darüber reden, über SDGs, aber SDGs muss praktisch sein. Es darf nicht nur reine Projekt basiert sein. Das muss eine Ideologie dahinter stehen und das kann ich nicht so viel erkennen. Das hat auch damit zu tun, dass sind auch viele staatliche Design sind, ja, aber ich glaube, wir brauchen die Glaubwürdigkeit dort zu stärken bei den Menschen und da erreicht man, wenn man den Menschen dieses Gefühl vermittelt, ihr seid nicht nur dabei, ihr seid ein Teil davon und zwar auf Augenhöhe.
Wenn das jetzt ein Mensch gehört hat und die Dringlichkeit zu handeln nachvollziehen kann, was würdest du sagen, was auf individueller Ebene getan werden kann?
Der globale Norden weiß, was zu machen hat oder was zu machen ist. Aus dem globalen Süden, übrigens Klimagerechtigkeit kommt aus dem globalen Süden. Allein das ist eine Lösung. Das ist innerhalb unser Engagement zur Rettung der Klima und beziehungsweise unserer Erden, dass es gerecht zugeht. Ich denke, auf persönlicher Ebene sollte man sich mit den Perspektiven des globalen Südens auseinandersetzen. Ich weiß genau, dass es in Lande hier eurozentristisch Bildungsauftrag herrscht, sodass ihr nicht die Möglichkeit habt, solche Sachen zu erfahren von euren LehrerInnen, von euren Eltern und so weiter, in den Bildungszentren und so weiter. Aber wir leben in einer neuen Welt, wie ich vorher gesagt habe. Und besonders ihr jungen Leute, ihr wisst, wie ihr an Informationen kommen. Ihr wisst, ich empfehle immer gerne, bitte geh mal zu eure Archive. Da sind alles da. Die Deutschen sind Weltmeister bei Dokumentieren. Und geht dahin, keiner hindert euch daran und recherchiert. Ihr werdet euch wundern, dass Sachen nicht so versteckt sind, außer dass sie im Bunker liegen. Mein erster Punkt wäre dann praktisch, dass ihr euch weiter informiert. dass ihr euch anschließt mit Bewegungen, Initiativen des globalen Südens und versuchen, wie heißt versuchen, die Voraussetzung für das Gelingen ist, dass ihr euch emanzipiert. Es ist ganz wichtig, weil ihr habt diese Erziehung, dass ihr überlegen seid, egal was ihr macht, egal es bei der Verursachung eines Krises oder Problems seid ihr überlegen, bei der Lösungsansätze seid ihr auch dominant und überlegen. Und das muss ihr auf jeden Fall verlernen, weil die Welt gehört uns alle. Und um das auch wirklich zu machen, müsste er dann, damit wir aus dem globalen Süden Platz bekommen. Nur so kommen wir zusammen auf Augenhöhe agieren.
Was wünschst du dir von der Zivilgesellschaft?
Auf der Bewegungsebene. Aufklärung stand zu tun, hat auch mit Eurozentrismus zu tun, dass man immer denkt, was hat denn Kolonialismus mit Klimakrise zu tun? Lass uns mal bitte auf das Wichtigste konzentrieren, und zwar auf Klimakrise. Wir können nicht alle Probleme der Welt retten. Keiner sagt das. Also das zeigt diese Aufklärungsstand der Menschen hier. Und das zeigt auch den Stand des Eurozentrismus. Denn Klimakrise, Kolonialismus, Rassismus, Ökozide und White Supremacy, sie gehen Hand in Hand. Die Verursachung gegenwärtiger Klimakrise war nur möglich durch die Versklavung, Kolonisierung anderer Völker in Afrika und anderer Teile der Welt. Denk daran, die Seite der industriellen Revolution. Ohne die Rohstoffe wäre diese Industrialisierung Europa nicht möglich gewesen. Und Europa hatte diese Rohstoffe nicht. Und deswegen mussten Menschen dann versklavt und kolonialisiert werden, damit man in einem Feld der Gesetzlosigkeit handeln kann. Dadurch, dass man denn diese Territorien beansprucht hat. Aber auch die Sache mit kolonialen Kontinuitäten. Wer denkt, dass Klimakrise nicht mit Kolonialismus und Rassismus zu tun hat, hat noch nicht so richtig verstanden. Deswegen will ich auch die Bewegung, besonders Fridays for Future, da sage ich auch, dass ihr auf jeden Fall erkennen müsst, dass ihr diesen Kampf nicht alleine gewinnen könnt. Dieser Kampf gegen die Klimakatastrophe. Wir auch nicht alleine. Wir können niemand. Selbst die Lösungen, die ihr präsentiert, sprich technologiebasierte Lösungen, sprich Elektrorevolution, dafür brauchen wir Rohstoffe. Und diese Rohstoffe haben wir meistens hier nicht im globalen Süden oder in Europa. Das heißt, wir sind in Europa abhängig von diesen Ländern, nicht andersrum. Das möchte ich gerne, dass Fridays for Future und andere Bewegungen das ernst nehmen, das Thema Kolonialismus, denn es gibt keinen Postkolonialismus. Postkolonialismus würde dann bedeuten, Kolonialismus sei vorbei. Ist aber nicht so. Sehe gerade, was in Niger passiert und Frankreich. Ist nur ein kleines Beispiel. Kolonialismus ist nicht vorbei, also gibt keinen Postkolonialismus. Und wenn Kolonialismus nicht vorbei ist, dann muss die Bewegungen dieses Thema ganz, ganz vorne platzieren. Anders geht es nicht. Denn das sind die Menschen aus dem globalen Süden, die am meisten unter dieser Katastrophe zu leiden haben, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben.
Du hattest ja mal ganz passend ein Beispiel zu den kolonialen Kontinuitäten in Niger genannt. Jede dritte Glühbirne wird in Frankreich mit dem Uran aus Niger betrieben, während dort fast 90% der nigrischen Bevölkerung keinen Zugang zur Elektrizität haben. Das zeigt nochmal, wie stark diese Abhängigkeiten sind zwischen dem eigentlich ressourcenarmen globalen Norden und dem ressourcenreichen globalen Süden. Und wie paradox und abstrus es ist, wie genau umgekehrt auf welche Kosten profitiert wird.
Sie haben die Rohstoffe. Ohne Rohstoffe keine Arbeit. Ohne Arbeit keine Innovation, keine Maschine. Ohne Maschine kein Wohlstand. Ich sage immer, diese Reihenfolge müssen wir immer wieder klar machen, auch in den Bewegungen, damit ihr jungen Leute in dieser Bewegung versteht, worum es geht. Nehmt uns ernst. Also, wir haben Perspektive, wir haben Lösungen. Und die Lösung dieser gegenwärtigen Katastrophe liegt wiederum nicht bei uns hier im Norden, sondern im Süden. 80% der Biodiversitäten weltweit wird geschützt von Indigenen, nicht von uns im globalen Norden. Du hast gemerkt, ich rede von uns auf einmal, weil ich lebe hier, ich konsumiere. Also, die Lösung ist nicht bei uns hier. Wir zerstören die Biodiversität, wir bewahren das nicht, das sind die Indigenen. Deswegen, unser Lösungsansatz kann sich so in 4 Säulen erklärt werden. Das erstens, Anerkennung und Aufarbeitung. Ich habe noch nie gehört, dass irgendeine Krise da ist, ohne dass man das anerkennt, dass Krise da ist oder Unrecht da ist, ohne dass man das aufarbeitet. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich vorher von Deutschland sehr viel gelesen über Willy Brandt und Kniefall in Warschau. Ich hatte damals gedacht, als ich dann kam, ja, bin ich jetzt in ein progressives Land. Ja, natürlich ist das ein progressives Land. Aber warum habe ich das so gedacht? Ich habe gedacht, Deutschland hat sich intensiv mit seinem grauen Geschichte beschäftigt, die Sache aufgearbeitet. Musste ich aber schnell feststellen, dass alles, was außerhalb der maschinellen Vernichtung der jüdischen Brüder und Schwestern ist, für die Europäer innen, für die Deutsche irrelevant. Deswegen sage ich, wie kann man denn erwarten, dass man denn diese Menschen zu unserer Seite gewinnen kann, damit wir gemeinsam diese Sache anpacken können? Und gleichzeitig wollen wir nicht darüber sprechen, wie die Sache entstanden sind? Wollen wir die Verantwortung nicht dafür übernehmen? Es sind keine Sache der Beleidigung. Es geht um die Zerstörung von Menschenleben und der Natur. In millionenfach. Deswegen ist die Aufarbeitung mit einem klaren Ziel, Schuld anzuerkennen. Das ist der Türöffner für einen Dialog, für Austausch, für Handlungen. Die Menschen sind sauer, weil Europa und Amerika sich nicht bereit sind, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und zu entschädigen. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, über die erste Säule, das ist Anerkennung und Entschädigung. Und das wird praktisch funktionieren, indem wir auch über Richtigstellung sprechen. Ich habe einen davon erwähnt gerade, dass wir diese Rhetorik, diese Narrativ, Afrika ist abhängig von Europa, Kokolores. Europa ist abhängig von Afrika. Das ist die Tatsache. Und wir sehen das auch heute, auch angesichts des Krieges in Ukraine, wie abhängig wir sind von Afrika und all diese anderen Länder. Und wir brauchen einen neuen Bildungsauftrag an der Uni. Ihr sollt euch dafür einsetzen, damit diese Lehre von verdrehter Geschichte sein Ende hat, weil ihr lebt in einer anderen Generation. Die Welt ist globaler geworden. Ihr wollt auch gerne zurechtkommen mit anderen jungen Leuten weltweit. Das heißt, wir brauchen diese Entschuldigung, eine einfache I am sorry. Und damit wir weiterkommen zu der nächsten Phase. Und diese Entschuldigung kann in verschiedene Formen passieren. Wir brauchen Entschuldigung, staatliche Entschuldigung und Anerkennung. Wir brauchen auch auf Seite der Unternehmen. Wir brauchen auch an der Seite der Kirchen. Denn das war die Kirche, die diese ganzen Prozesse damals angefangen haben, bevor die Staaten das übernommen haben. So. Wenn wir das entschuldigt und aufgearbeitet haben, die Sache kann auch parallel laufen, dann müssen wir auch über Entschädigung sprechen. Müssen wir über Klimareparation sprechen. Dieses Verursacherprinzip muss hier gelten. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die die Sache zerstört haben, nicht bereit sind, die Wiederherstellung von Zuständen zu finanzieren. Das kann so nicht gehen. Wir müssen auch darüber sprechen, über Debt for Climate, die Überschuldung dieser Länder, die aus ein Teil dieser kolonialen Instrumente sind, ein Teil dieser Instrumente, die Menschen runterzuhalten. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Dass dieses Land mit über 220 Millionen EinwohnerInnen letztes Jahr 96,3% seiner gesamten Staatseinnahme für die Tilgung von Zinsen ausgegeben hat, nach Angabe der Regierung Nigerias. 96,5% der gesamten Staatseinnahme. Wie soll ein Staat dann funktionieren, davon abgesehen, dass diese Staat korrupt sind? Das heißt, wenn wir überhaupt diese fossile Abbau stoppen möchten, wofür die Grüne Partei und die Bewegungen kämpfen und so weiter, dann müssen wir die Schulden annullieren. Und zweitens, Afrika schuldet Europa gar nicht. Im Gegensatz, Europa schuldet Afrika so viel, dass sie zu Lebzeiten ihre Schulden niemals so bezahlen können. Wir schuldet euch nicht. Ihr schuldet uns. Und es wäre an der Zeit, dass wir darüber sprechen, wann ihr das zurückbezahlen könnt. Darum geht es. Nicht uns wieder mit weiterer Schulden. Und jetzt redet man von Klimahilfe. Und Klimahilfe, 100 Milliarden an sogenannte Entwicklungsländer. Teil davon ist jetzt ausgezahlt worden, 50% davon, seit 2015. Seit Paris hat der Norden immer noch nicht geschafft, ihr Versprechen wahrzumachen. 50% dieser gesamte Betrag wurde ausgezahlt. Mehr als 50% des ausgezahlten Gelder sind wiederum keine Hilfe. Sie sind Kredite zum fast marktüblichen Konditionen. Was erzählen Sie uns dann? Diejenigen, die diese Misere verursacht haben, machen dicke Geschäfte auch mit den Lösungen. So sieht das im Moment aus. Deswegen haben die Menschen es satt. Auf der Regierungsebene hat man Partner in Afrika, in anderen Ländern und man denkt, es läuft gut. Nein! Ungerechtigkeit ist just too much. Deutschland konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nur wegen Schuldenannullierung vor 70 Jahren annulliert, damit Deutschland neu anfangen kann. Und dieses moderne Deutschland wäre nicht möglich gewesen ohne diese Schuldenannullierung. Und wer hat diese Schuldenannullierung dann bezahlt? Wer hat das finanziert? Das war wieder Afrika. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg waren all diese kriegsführenden Länder pleite. Afrika lieferte die Devisen durch Rohstoffe zu Nulltarif. Wir waren ja kolonialisiert. Wer wusste alle diese Sachen? Schon lange. Aber jetzt werden die AfrikanerInnen lauter. Und das wird unangenehm für euch, das stimmt. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Denn 500 Jahre, Mann, 500 Jahre, das muss bald zu Ende kommen. So, und dritte Säule ist, nachdem wir jetzt entschädigt haben, müssen wir auch über Garantien der Nichtwiederholung sprechen. Denn selbst wenn ihr euch, wenn Europa und Amerika sich entschuldigt hat und Entschädigung bezahlt hat und so weiter, diese ersten zwei Prozesse, gibt es immer noch keine Garantie für uns, dass es sich nicht wiederholen kann. Deswegen brauchen wir Garantie, die sogenannte Guarantees of Non-Repetition. Und all diese Garantien, ganz wichtig, es gibt mehrere Garantien, aber zentral ist die Forderung nach Ökozidgesetz. Eine völkerrechtlich verbindliche Kriminalisierung der Zerstörung unsere gemeinsame Heimat, und zwar die Erde. Denn wir wissen, dass die Hauptursache der gegenwärtigen Klimakatastrophe die Zerstörung der Umwelt ist. Wenn wir das wissen, was hindert uns denn daran, das zu unterbinden? Wo sind die Law and Order Parteien? Ihr seid gerade gefragt. Wir haben ein großes lebensbedrohliches Problem und wir wollen die Ursache nicht unterbinden. Wie kommen wir denn aus der Misere raus? Übrigens, dieses Ökozidgesetz, die Idee ist, dass solche Zerstörung, solche Verbrechen, die bis jetzt Impunität genießt, von Shell bis RWE, Siemens und all diese Umweltverbrecher, dass diese Verbrechen als Straftatbestand im internationalen Strafgerichtshof anerkannt wird, als sogenannte fünfte Verbrechen gegen den Frieden. Die Zerstörung unserer Umwelt so gleich behandelt werden wie Kriegsverbrechen, wie Verbrechen gegen Verbrechen der Aggressionen, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und. Wir haben zurzeit 4 diese Crime Against Peace. Und dafür brauchen wir die Erweiterung des römischen Status um diesen Straftatbestand. Und dafür kämpfe ich seit mehr als 35 Jahren. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe, dass es zu meiner Lebenszeit das unter Unternehmen zur Rechenschaft gezogen wird für ihr Verbrechen gegen die Umwelt und Menschen gleich. Aber es ist nicht nur Shell. Wir wollen, dass die Finanzier diese ökozidiale Machenschaften auch im Visier der Ermittlung sein müssen. Zum Beispiel die Deutsche Bank, zum Beispiel Commerzbank. All diese Finanzinstitutionen, die diese Ökozidgeschäfte finanzieren, laufen Großprojekte, fossile Großprojekte in Afrika, wollen wir ja gerade sprechen, von Nigeria mit über 7000 Kilometer Gaspipeline, um über 12 Länder und Gas zu uns zu pumpen in Europa, oder Air Corps, oder gerade in Kongo-Becken, wo gerade ein der größten, also zwei große Urwald der Welt gerade freigegeben worden ist für Öl- und Gasförderung zur Versorgung Europas. Solche Verbrechen können wir nur stoppen, wenn wir ein internationales Gesetz haben. Und das hat auch Einfluss oder Wirkung auf den Erfolg von SDGs. Das habe ich vorher gesagt, das wollte ich auch hier nochmal betonen. Ohne diesen rechtlichen Rahmen sehe ich den Erfolg kritisch. Erfolg wird gemessen, wenn der Großteil der Menschheit in einer sauberen, gesunden Umwelt lebt. Das ist die dritte Säule. Und die letzte Säule ist praktisch Transformation. Das heißt, von Entschuldigung bis Entschädigung und Garantien. Wir müssen auch weiter. Das heißt, wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen eine Transformation mit Transition, mit Transition natürlich. Aber wie soll diese Transformation aussehen? Wer bestimmt diese Transformation? Ist das wieder ein koloniales Diktat, wie wir bis jetzt erlebt haben? Die Sache mit Worldmaking, ich habe vorher von Whiteism gesprochen und so weiter. Alles, was die weißen Menschen kreiert haben auf dieser Welt, sind gelten. Alle anderen sind irrelevant. Worldmaking. Wir müssen diese Narrativ ändern. Wir müssen Worldmaking ändern. Wir müssen darüber sprechen, dass indigene Rechte gestärkt werden. Wir müssen darüber sprechen, dass indigene Wissen geschützt werden. Patentverbot fordern wir ganz klar gegen indigene Wissen. Wir fordern auch Klimapass, denn wir reden die ganze Zeit, aber wir reden nicht über Statistiken, über Zahlen, wir reden über Menschen. Wo sollen diese Menschen, diese Opfer hin? Das heißt, wir brauchen Klimapass für die Opfer von Klimakatastrophen. Wir brauchen die Abschaffung dieses koloniales Instrument. Wenn es nicht geht mit der Abschaffung, zumindest die tiefgreifende Reformierung der Genfer Flüchtlingskonvention. Weil das ist ein dieser kolonialen Instrumenten, die die Westen benutzen, um uns auszuschließen. Und wir brauchen eine inklusive Konvention, damit Opfer von Ökoziden und Klimawandel auch Asylschutz in den Verursacherländern auch genießen können, anstatt sie als Wirtschaftsflüchtlinge zu diffamieren, zu disqualifizieren, zu kriminalisieren. Und das sind wir hier in Europa.
Tausend Dank, Peter, für deine persönlichen Eindrücke und Schilderungen. Das muss bei mir jetzt erstmal wieder nachwirken. Es ist so wichtig, sich dem Thema der Ökozide zu stellen und das Ausmaß der Zerstörung überhaupt zu verstehen und anzuerkennen, was die Förderung fossiler Energieträger für Ökosysteme und auch die Menschen vor Ort bedeutet. Nur so kann Druck auf die Bundesregierung ausgeübt werden und globale Gerechtigkeit gefordert werden. Wenn wir SDG 15 erreichen wollen, wäre ein Instrument die Durchsetzung des Ökozidgesetzes und somit die Verankerung der Ökozide als Straftat gegen den Frieden im römischen Statut, der vertraglichen Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Vielen Dank, Peter, und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
UN nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Lob, Kritik oder Anmerkungen gern an unsere Mailadresse ak-nachhaltigkeit@dgvn.de. Mein Name ist Natalia Rudenko. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.
UN nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gerne an ak-nachhaltigkeit@dgvn.de. Ich bin Natalia Rudenko, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.